Ja, dann auch von mir nochmal einen gesegneten Morgen, auch speziell an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe und auch speziell ins Online-Meeting. Ich darf wieder Gottes Wort predigen heute und darf ja, im Markus-Evangelium in Kapitel 10 über einen Text sprechen, diesmal einen relativ kurzen Text. Markus Kapitel 10, dort die Verse 13 bis 16. Also wer es gern mit aufschlagen möchte, der kann das jetzt gern tun. Markus Evangelium Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Und ich lese das zu Beginn erstmal vor. Gottes Wort. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ja, diese kurze Geschichte aus den Evangelien wird uns in drei der vier Evangelien auch so berichtet. Und ich denke, es gehört schon zu den bekannteren Dingen aus Gottes Wort. Ja, Jesus, dass Jesus Kinder liebt, das hat jeder, der mit dem Christentum konfrontiert wird, irgendwo schon mal gehört. Auch die Aussage, die hier jetzt nicht ganz wörtlich wiedergegeben wird, aber werdet wie die Kinder, das kennt man auch so im Volksmund, auch wenn man natürlich vielleicht in Frage stellen kann, ob das auch immer richtig verstanden wird dann, was damit gemeint ist. Ich habe auch eine kurze Geschichte gelesen, die Spurgeon als Anekdote erzählt hat. Ich gebe es kurz wieder. Er sagt, ein kleines, ehemals muslimisches Mädchen gab einst folgenden Grund an, aus welchem es die christliche Religion, ihrer eigenen Religion vorziehe. Ich mag euren Jesus so gern, weil er die kleinen Mädchen lieb hat. Unser Mohammed liebt die Kinder nicht. Sie hatte mit untrüglichem Instinkt wenigstens einen der großen Unterschiede zwischen beiden Religionen erkannt. Ja, die kleine Anekdote, die uns den kindlichen Glauben eines kleinen Mädchens wiedergibt und auch irgendwo zeigt, das ist schon etwas Markantes an Jesus, das war es auch damals in dieser Zeit, dass er wirklich sich nach den Kindern ausgestreckt hat. Ja, eine bekannte Tatsache also, was gibt es darüber noch zu lernen? Ich denke schon. Und war auch überrascht in der Vorbereitung, wie großartig die Dinge sind, die uns dieser Text noch zu sagen hat. Auch solche, die mit der Bibel vertraut sind. Und ich denke, die Wahrheiten, die wir aus diesem Text mitnehmen und lernen können, lassen sich sehr gut und einschlägig in zwei Wahrheiten zusammenfassen oder zwei Punkten zusammenfassen. Und zwar erstens, was uns das Evangelium über Kinder lehrt. Und zweitens, was uns Kinder über das Evangelium lehren. Das sind die zwei Punkte, die ich heute mit euch aus diesem Text herausarbeiten möchte. Was das Evangelium uns über Kinder lehrt und was uns Kinder über das Evangelium lehren. Ja, und mit diesen Gedanken möchte ich in den Text starten und zuerst natürlich einmal ein bisschen betrachten, was dort passiert. Es heißt, sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Es ist eine Zeit, in der Jesus wieder stark die Öffentlichkeit sucht. Nur noch mal zur Einordnung, wir sind nur noch, man kann es nicht genau sagen, aber vielleicht vielleicht zwei Monate vor der Kreuzigung. Wir nähern uns dem Höhepunkt seines Dienstes und ja, Jesus sucht stark die Öffentlichkeit, er ist wieder viel umgeben von vielen Menschen und so kommen auch manche eben zu ihm und bringen ihm seine Kinder, damit er sie anrühre. Matthäus sagt es etwas genauer. In der Parallelstelle heißt es, damit er die Hände auf sie lege und bete. Also das ist gemeint mit anrühren. Ja? Nicht nur berühren, sondern anrühren und für sie beten. Man könnte auch sagen, sie segnen. Ja, das wollten die Menschen von ihm. Wahrscheinlich die Mütter, die Eltern. Und ja, das zu tun war jetzt, ja, ich sage jetzt mal, passt in das damalige Denken. Man kennt das auch sonst aus jüdischen Überlieferungen, dass Eltern ihre Kinder zu bekannten und geehrten Rabbis brachten, dass sie ihre Kinder segnen. Und so zeigt uns das auch, dass Jesus mittlerweile doch in der allgemeinen Bevölkerung als so jemand angesehen wird. Ein Bekannter, ein geschätzter, geehrter Lehrer, Rabbi. Er hat die Öffentlichkeit zu dieser Zeit zu einem großen Teil auf seiner Seite. Das sehen wir auch daran. Aber wir sehen auch, ja, die Jünger, sie treten dort auch in den Vordergrund. Vielleicht war es so, dass die Jünger diesen großen Zustrom an Menschen auch koordinieren mussten. Das ist sehr wahrscheinlich. Und als dann eben diese Menschen mit kleinen Kindern kamen, da waren sie gar nicht begeistert davon, wie wir sehen. Sie tadelten die, welche sie brachten. Ja? Sie sagen also nicht nur, oh, tut mir leid, ich glaube, da müsstet ihr jetzt wirklich eine ganze Weile warten, denn wir haben einige wirklich wichtige Notfälle. Ich weiß nicht, ob ihr heute noch drankommt. Nein, sie tadeln sie. Ja? Sie weisen sie zurecht. Wie könnt ihr auf diese Idee kommen, uns damit zu belästigen? Die Elberfelder übersetzt das Wort mit, sie fuhren sie an. Also sie reagieren barsch und unfreundlich auf diese Anfrage. Ein Wörterbuch gibt das Wort verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten wieder mit zurechtweisen, schelten, strafen. Wie die Jünger hier auf diese Menschen mit den kleinen Kindern reagieren. Also ja, man könnte es vielleicht sich so vorstellen in einer Art, als hätten sie geantwortet, was denkt ihr euch eigentlich? Wir sind ja doch kein Kindergarten, wir haben hier wirklich wichtige Dinge zu tun, bringt eure Kinder hier weg, ihr haltet den ganzen Laden auf. Vielleicht könnte man sich so in etwa vorstellen, wie sie reagiert haben. Sie waren gar nicht begeistert, dass die Menschen ihre Kinder brachten. Aber wir sehen auch, dass Jesus wiederum davon gar nicht begeistert war. Er tadelt wiederum sie dafür. Und wir tun gut daran, uns nun einmal zu fragen, ja, was ging in den Jüngern vor sich? Warum reagierten sie so? Und ich denke, ein Grund wird sein, dass es ihnen quasi um Prioritätensetzung ging, ja, dass sie sagten, hey, wir haben hier so Wichtiges zu tun, hier sind schwer kranke Menschen, die geheilt werden wollen, und auf der anderen Seite sind hier Hunderte bis Tausende, die bereit sind, auf den Herrn zu hören, wenn er predigt. Dann sind ja noch Schriftgelehrte, die man in die Schranken weisen muss, und alles in allem haben wir hier das Reich Gottes zu bauen. Da bleibt keine Zeit für kleine Kinder. Und sie scheinen sich auch in einer gewissen Form persönlich fast schon angegriffen zu fühlen. Ja, dadurch, dass diese nicht nur eine Abweisung, sondern auch so eine unfreundliche Zurückweisung kommt. Vielleicht haben sie sich etwas gedacht wie, sag mal, versteht ihr denn nicht, wie wichtig es ist, was wir hier tun? Wir sind in göttlicher Mission unterwegs und ihr kommt mit solchen Kleinigkeiten. Fast schon pikiert waren sie wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, weil sie sich in der Wichtigkeit und Würdigkeit ihrer Aufgabe nicht in rechter Art wertgeschätzt gefühlt haben, könnte man vielleicht sagen. Ich denke, in etwa so etwas muss dem zugrunde liegen, wenn man so reagiert wie die Jünger. Aber wie schon gesagt, Jesus war nicht begeistert von dieser Reaktion. Nein, er reagiert sogar seinerseits aufgebracht. Das heißt, er wurde unwillig. Er ärgerte sich darüber, dass sie so handelten. Und so müssen wir uns fragen, okay, was war nun falsch daran? Warum war es so schlecht, dass die Jünger so reagierten? Und die Antwort finden wir im Kapitel vorher. Ja? In Kapitel 9. Denn dort hatte Jesus eigentlich schon zu ihnen etwas gesprochen, sie etwas gelehrt, was sie eigentlich hätte lernen sollen, anders zu handeln in dieser Lage. Das ist zwar schon ein paar Monate her, 3, 4, 5 Monate, und doch sollte es noch im Gedächtnis sein. Ich lese einmal Kapitel 9, den Vers 37. Dort stand, oder ich lese ab Vers 36, und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Er hatte ihnen recht klar gesagt, wie sie mit Kindern umzugehen haben. Er hat ihnen gesagt, dass es wertvoll ist, Kinder aufzunehmen. Aber nun haben sie die Gelegenheit und stattdessen schicken sie sie unfreundlich weg. Sie hatten scheinbar nicht verinnerlicht, was Jesus ihnen sagen wollte. Und wir hatten auch schon in diesem Abschnitt in Kapitel 9 betrachtet, es ging nicht einfach nur darum, wie man halt mit Kindern umzugehen hat, sondern diese Lektion ist Teil von etwas Größerem, was die Jünger gerade lernen müssen und was auch wir alle lernen müssen. Denn die Ausgangssituation davon war, dass die Jünger miteinander gewetteifert haben, wer wohl der tollste Apostel unter ihnen ist, und Jesus ihnen beibringen wollte, was es wirklich bedeutet, in seinem Reich groß zu sein. Oder anders gesagt, was es wirklich bedeutet, ein guter Christ zu sein. Nämlich nicht der Chef der anderen sein zu wollen, sondern sich, wie es, also er sagt wörtlich, in Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und warum? Warum soll das in der Christenheit so laufen? Nun, weil er, warum soll man nicht danach streben, der Chef der anderen sein zu wollen? Nun, weil er, der Oberchef, der große König des Reiches, sich selbst zum Diener von allen gemacht hat. Weil er vom höchsten Thron herabgestiegen ist, um uns die Füße zu waschen. Und deshalb sind wir aufgefordert, diesem Vorbild zu folgen und selbst danach zu streben, nicht von den anderen bedient zu werden, sondern den anderen zu dienen. Und erst wer das tut, der hat verinnerlicht, der hat das Evangelium verinnerlicht. Und mit ihrem Verhalten zeigen die Jünger eben, dass sie diese Lektion noch nicht verinnerlicht haben. Ja, nun stehen wir natürlich auch in dieser Verantwortung, diese Denkweise, diese Lebensweise zu praktizieren, zu unserem eigenen zu machen, auszuleben. Und so müssen wir uns natürlich fragen, okay, wie können wir nun einen ähnlichen Fehler machen wie die Jünger? Ne? Wir sind nicht in der Aufgabe, hier den Zustrom zu Jesus zu steuern. Es kommen keine Menschen von uns, die wollen, dass Jesus ihnen die Hände auflegt. Wie könnten wir trotzdem versucht sein, einen ähnlichen Fehler zu machen wie die Jünger? Und ja, so müssen wir uns fragen, wo stehen wir in der Verantwortung, Kindern zu dienen. Denn das war ja der Punkt. Ja? Kinder waren damals das unterste Ende der Nahrungskette in der Gesellschaft. Und er sagt, ihr sollt sogar denen, die ganz unten sind, dienen. Ja? Und das gilt auch für uns. Und so müssen auch wir uns fragen, okay, wo stehen wir vielleicht in der Verantwortung, Kindern zu dienen? Und natürlich sind hier Eltern als erstes in der Verantwortung und auch in der Gefahr. Das erlebe ich gerade selbst oft. Und zwar entstehen auf einmal sehr ähnliche Situationen. Denn als Eltern hat man ja auch unfassbar wichtige Dinge zu tun, oder? Der Haushalt muss gemacht werden, putzen, kochen auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man Dinge machen wie Papierkram und Steuererklärung, vielleicht was am Haus reparieren, man muss arbeiten gehen und dann kommen ja noch so wichtige geistliche Sachen dazu, oder? Ja, man muss als Christ, ich muss Bibel lesen und ja, mich mit dem Wort beschäftigen, beten, evangelisieren, mich um Geschwister kümmern, sogar eine Predigt vorbereiten. Was für wichtige Dinge es doch zu tun gibt für Erwachsene, oder? Unfassbar wichtige Dinge. Ich kann doch diese Dinge nicht liegen lassen, um mich hinzusetzen und mit kleinen Kindern Bauklötze zu spielen. Und die Antwort ist, doch. Doch, das kann ich und das muss ich sogar. Denn wenn es die Zeit von Jesus wert war, geopfert zu werden, wenn es die Predigt von Jesus wert war, aufgeschoben zu werden, damit er sich diesen kleinen Kindern zuwendet, wie viel mehr meine? Wie viel mehr ist es dann wert, dass mein Haushalt oder meine Arbeit oder meine Hobbys oder meine Predigt liegen gelassen wird für die Kinder? Und ich sage hier nicht einen absoluten Maßstab, die Kinder gehen über alles, immer zuerst mit den Kindern spielen, nein. Auch, ja, stehen wir natürlich als Eltern auch in der Verantwortung, den Kindern zu zeigen, dass sie sich, ja, dass sich nicht die Welt um sie dreht, dass sie sich einfügen müssen in eine Gesellschaft, von der sie nicht der Mittelpunkt sind. Und doch auch ihnen zu zeigen, dass es Geschöpfe sind, die zu lieben und wertzuschätzen sind. Menschen, denen, wenn ich mich zum Letzten von allen mache, auch zu dienen habe. In dem Maß, wie sie es bedürfen. Und ja, dann darf es auch mal vorkommen, dass die Predigt nicht bis zur endgültigen Vollkommenheit ausgefeilt wird, dass die Arbeit zu Hause etwas länger liegen bleibt, als mir das recht ist. Und ähnliche Opfer. Und eben, wir sehen, auch in dieser Beziehung bin ich herausgefordert, sehe ich die Kinder mehr ja, als Menschen, die mir zu dienen haben, die sich in meine Pläne immer einzufügen haben, die bestensfalls ein Störfaktor sind, oder als Geschöpfe Gottes, bei denen ich auch berufen bin, ihnen zu dienen. Eine ähnliche Verantwortung hat natürlich auch die Gemeinde, auch als Gemeinde sind wir berufen, nicht nur den Erwachsenen, sondern auch den Kindern zu dienen. Und wir müssen uns fragen, sehen wir die Kinder mehr als Störfaktoren, die irgendwie ruhig gestellt werden müssen, dass wir uns den unfassbar wichtigen geistlichen Dingen widmen können? Oder sind es wirklich auch Geschöpfe, Individuen, denen es zu dienen gilt, denen man ebenso Aufmerksamkeit widmen muss? Vor kurzem habe ich ein junges Ehepaar gehört, wie sie auf einer Gemeindefreizeit waren und geklagt haben, dass der ganze Tag nur mit Vorträgen vollgestopft war und niemand wirklich an die Kinder gedacht hat, was sie in dieser Zeit machen sollen. Und so müssen auch wir uns fragen, ja, ich meine, ja, es gibt die Möglichkeit draußen, dass sich auch die Kinder ihre extra Unterweisung bekommen und das ist gut und wichtig. Aber auch sonst, dass wir uns ja, auch eine Frage an mich, wie denken wir darüber, ja, wenn wir hier sonntags zusammen sind oder beim Gemeindeessen oder sonst wann, denken wir auch dran, dass auch das Individuen sind, die an diesem Tag, denen wir zu dienen haben. Und, ja, und wie gesagt, das Evangelium lehrt uns so, auch über Kinder zu denken. Sie nicht zu verachten, und nicht wertzuschätzen, sondern ihnen zu dienen. Und wir haben uns zu fragen, wie sehr werden wir diesem Anspruch gerecht? Nun können wir die Anwendung aber auch noch ein Stück weiter fassen. Wie gesagt, oder sagen wir es anders, die Schrift geht oft auf eine Art vor, dass sie die höchste Ausprägung einer Sache nennt und dasselbe gilt dann auch für alles darunter. Also Jesus nennt die Kinder, weil sie in der damaligen Gesellschaft, ich weiß, das spiegelt unsere Gesellschaft nicht genauso wider, aber eben ganz als komplett unwichtig betrachtet wurden. Und wenn es sogar für die gilt, dann gilt es natürlich auch für alle anderen. Und so müssen wir uns fragen, sind da vielleicht andere Menschen und Gruppen, bei denen wir Gefahr laufen, sie gering zu achten und nicht unsere Verantwortung wahrzunehmen, ihnen zu dienen? Sind es Kranke, oder Schwache oder Alte? Ich glaube, wir neigen oft dazu, die Menschen eher danach zu beurteilen, okay, wie viel kann ich rausholen, wenn ich jetzt dieser Person diene? Oh ja, das ist eine junge, dynamische Person, die gerade dabei ist, gläubig zu werden. In den investiere ich mich. Oh ja, und dann gibt es einen tollen Christen. Aber bin ich bereit, auch denen zu dienen, wo ich aus meiner menschlich verkehrten Sicht vielleicht denke, weiß nicht, was da rauszuholen ist. Rein wirtschaftlich betrachtet. Ich suche mir jemand anderes. Und das ist ganz verkehrt. Das ist ganz schlimm. Und wir sehen, der Herr ärgert sich darüber. Ja, dieses Unwilligwerden, das heißt so viel wie er ärgert sich darüber. So wie die Jünger sich ja, diese Menschen, diese Mütter, diese Eltern scharf zurechtgewiesen haben, so wird der Herr wirklich aufgebracht über seine Jünger, wenn sie so denken. Wenn sie anfangen, Menschen nach Wert und Rang und solche Dinge einzuklassifizieren. Denn was tun wir dadurch? Hat uns das Evangelium nicht eigentlich gelehrt, dass wir alle nichts zu bringen haben, dass wir alle gleichermaßen unwürdig und unfähig sind, etwas Gutes zu tun? Ja, es gibt diese tollen Sprüche, der Boden vor dem Kreuz ist eben. Stehen alle auf einer Ebene vor dem Herrn. Aber schlägt sich das nieder in unsere Alltagspraxis und unser Alltagsdenken und den Umgang mit unseren Mitmenschen? Haben wir uns vom Evangelium belehren lassen? Denn wir sind alle Sünder, gleichermaßen verloren und werden gleichermaßen allein aus Gnade erlöst. Und stehen gleichermaßen allein auf dem Erlösungswerk des Herrn vor Gott und auf nichts anderem, was wir irgendwie vorzuweisen hätten. Das lehrt uns das Evangelium über Kinder. Oder genauer gesagt, das Evangelium lehrt uns den Umgang mit Kindern. Aber nun geht der Text weiter und das führt mich zum zweiten Teil. Denn der Herr sagt uns hier auch, dass wir auch von Kindern etwas über das Evangelium lernen können. Das Erste, was er sagt ist, und das sagt er hier seinen Jüngern, also Vers 14, als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Das hatten wir soweit betrachtet und nun begründet er, indem er sagt, denn solcher ist das Reich Gottes. So, was heißt das nun? Nun, zuerst möchte ich darüber sprechen, was dies nicht direkt heißt, denn wir müssen leider feststellen, er sagt nicht, denn dieser ist das Reich Gottes. Wir können leider nicht direkt aus diesem Vers ableiten, dass alle Kinder in den Himmel kommen. Ich sage nicht, dass das auch nicht so ist, aber wenn wir uns diesem Thema gedanklich zuwenden, müssen wir erkennen, dass die Schrift dieses Thema unter einen überraschenden Deckmantel des Schweigens stellt. Ich denke nicht, dass das daran liegt, dass die Menschen damals sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Ich habe vor kurzem gelesen, dass zur Zeit des Herrn, wenn ich es recht in Erinnerung habe, nur 40% der Menschen für fünftes Lebensjahr erreicht haben. Die Kindersterblichkeit war hoch. Und doch lässt der Herr seine Autoren großteils über dieses Thema schweigen. Ja? Wer sich nun mit diesem Thema anfängt zu beschäftigen, der wird dann leider auf Dinge erstmal stoßen, die in die Richtung weisen, als wäre es nicht so. Denn wir können nicht einfach sagen, Kinder sind halt unschuldig, deshalb kommen die in den Himmel. Wir lesen klar in der Schrift, zum Beispiel Psalm 51,7: Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Wir kommen als Sünder auf diese Welt. Die Sünde ist von vornherein in unsere Herzen programmiert. Durch den Sündenfall. Und so sind auch die Kleinsten unter uns bereits Sünder. Dennoch gibt es gewisse Dinge, die auch bei diesem Thema Hoffnung machen. Ich wollte mich diesem Thema, auch wenn es nicht konkret in diesem Text behandelt wird, einfach ein bisschen zuwenden, weil ich glaube, es bewegt die Herzen, und wollte ein bisschen davon sprechen. Ja, wir können sagen, wenn wir forschen, finden wir auch Gründe dafür, die die Hoffnung nähren, dass Gott sich über die Kleinsten erbarmen und sie retten wird. Ein paar Beispiele davon. Zuerst, wie das Ganze manchmal theologisch versucht wird zu begründen. Wenn wir vom letzten Gericht lesen, dann lesen wir in der Regel davon, dass es auf Grundlage unserer Werke geschieht. Wir haben die Sünde im Herzen von Anfang an. Aber der Herr wird uns unsere Werke vorhalten, wenn wir vor ihm stehen. In Offenbarung 20, Vers 13 heißt es: Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Ja, nun kann man fragen, ab wann begehen dann Kinder die ersten sündigen Werke? Und auch hier gibt es wieder etwas, was möglicherweise hier Hoffnung gibt. Es heißt zum Beispiel in Jesaja 7, Vers 15, Dickmilch und Wildhonig wird er essen. Hier ist ja von einem Kind auf jeden Fall die Rede. Bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Also hier wird von einem Kind gesprochen, bei dem erst noch eine gewisse Zeit vergehen muss, bis es fähig ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und so kann hier möglicherweise ja, darauf aufgebaut werden, dass es tatsächlich auch bei Kindern, die definitiv schon sündig sind, ja, und jeder, der kleine Kinder erlebt, weiß das, ja, kann das nicht leugnen, dass hier dennoch eine Grundlage zur Hoffnung ist, dass sie nicht ins Gericht gehen, um direkt verurteilt zu werden. Auch unser Text nährt hier dennoch diese Hoffnung, auch wenn er nicht direkt davon spricht. Gott offenbart hier nämlich schon eine besondere Liebe zu Kindern. Das ist interessant, es gibt mehrere Stellen dazu. Und ja, es gibt dann auch noch im Alten Testament, auch wenn ich weiß, dass sie teilweise auch schwer zu beurteilen sind, aber Aussagen, die eine solche Hoffnung nähren. Zum Beispiel kann David sagen, als sein Neugeborenes stirbt, ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Oder Hiob spricht, es wäre besser gewesen, als Fehlgeburt zu sterben, als zu leben. In einer Zeit, in der es ihm sehr schlecht geht, diese Aussage ist natürlich nicht vorbildlich und nicht gut, aber es legt nahe, dass eben diese die Hoffnung hatten, dass eine Fehlgeburt oder ein Neugeborenes, das stirbt, in die Herrlichkeit eingehen. Ja, ich muss zugeben, ja, der Herr, wir haben leider nicht diesen Vers, der sagt, kleine Kinder kommen in den Himmel. Erst recht nicht, bei welchem Alter wir von sowas ausgehen können. Ich kann von mir persönlich sagen, dass das, was ich in der Schrift finde, mir doch eine starke Hoffnung gibt. dass es so ist. Sogar gerade dieses Schweigen, weil man sich ja auch fragen muss, warum schweigt der Herr? Und ich denke, ein Grund könnte sein, dass eine klare Aussage zu diesen Themen uns zu anderen wirklich falschen Überzeugungen verleiten könnte. Denn klar muss gesehen werden, wenn wir sagen würden oder sagen, Kinder kommen in den Himmel, wenn sie sterben, sei es Neugeborene oder, ja, wir können hier natürlich definitiv keine Grenze ziehen, aber wir können das jetzt auch nicht ins Unermessliche ausdehnen. Definitiv sprechen wir von jungem Alter. Ja, dann könnten wir auch auf Ideen kommen wie, ja Moment, aber dann gibt es ja auch noch Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Dann kann das doch bei denen auch funktionieren. Spätestens hier muss mit Bestimmtheit gesagt werden, nein. Ich weiß, diese Ideen kursieren in der Christenheit, aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, an diesem Punkt gehen wir definitiv viel zu weit. Wir können nicht, es heißt in der Schrift, Errettung geschieht aus Glauben durch Christus. Und wir haben auch klare Aussage, dass auch der nicht von Jesus weiß und noch nie von ihm gehört hat, dass es Grundlage gibt, ihn zu verurteilen. Denn er hat, wie wir es heute Morgen gehört haben, die Möglichkeit, an der Schöpfung Gott zu erkennen. Und wir lesen auch in Römer 2, dass er ein Gewissen hat, indem er in gewissem Maß erkennen kann, was richtig und falsch ist. Und da ist keiner, der nicht dagegen sündigt, was er weiß. Ja, Gott wird in seinem Gericht einen gerechten Unterschied machen, auch davon, was ein Mensch weiß. Aber jeder zurechnungsfähige Mensch weiß genug, um Gott zu ehren und tut es nicht und hat damit Grundlage, verurteilt zu werden. Eine andere falsche Schlussfolgerung, die wir ziehen könnten, wäre, dass Abtreibung damit zu rechtfertigen wäre. Und das wäre ein großes Übel, wenn wir Menschen diese menschlich scheinlogische Schlussfolgerung ziehen. Nein, wir müssen überzeugt sein, dass Gott es hasst. Und genauso wie er Kinderopfer im Alten Testament scharf mit großem Zorn verurteilt, so verurteilt er auch diese Sünde. Nein, wir haben kein Recht, an kleine Kinder Hand zu legen und ihnen das Leben zu nehmen. Selbst wenn sie daraufhin in die Herrlichkeit eingehen. Es wäre ein großes Übel, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass Gott, auch wenn es so ist, deshalb schweigt, ja, dass wir Menschen in diesen Punkten nicht zu weit gehen. Letzten Endes muss aber natürlich gesagt werden, und das ist mir wichtig zu betonen, egal, was wir letztlich hierzu denken, wir können dem nicht aus dem Weg gehen, dass tragische Dinge geschehen. Und wir können nicht jeden, den wir lieb haben, in den Himmel reden. Und so müssen wir, und es hat mich an Hiob 34 erinnert, das möchte ich aufschlagen. Wo Elihu zu Hiob spricht, nachdem Hiob Gott angeklagt hat. Und dasselbe tun wir ja auch, wenn wir anfangen, ihm Ungerechtigkeit zu erstellen und ihm zu diktieren, wer nun bestraft werden darf und wer nicht. Wir lesen in Hiob 34, Abvers 12, ja, wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hätte ihm die Erde unterstellt und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet, wenn er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknähme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Hast du nun Verstand, so höre dies und schenke der Stimme meiner Worte Gehör. Könnte auch einer herrschen, der das Recht hasst, oder willst du den Gerechten, den Mächtigen, schuldig sprechen? Ja. Alles, was wir an Gerechtigkeit empfinden, hat Gott überhaupt erst in uns gelegt. Gott kann nicht ungerecht sein. Und wenn Gottes Handeln für uns ungerecht erscheint, so müssen wir vor ihm schweigen und ihn gerecht sprechen. Denn wann immer unser Gerechtigkeitsempfinden mit dem Handeln Gottes kollidiert, müssen wir bekennen, nein, nicht Gott ist der Fehler, sondern ich bin der Fehler. Denn ich bin der Sünder und er ist der gerechte Herr. Weiter unten heißt es hier in Vers 31, denn zu Gott muss man sagen, ich habe meine Strafe getragen und will nicht mehr verkehrt handeln. Was ich nicht sehe, lehre du mich. Wenn ich Unrecht getan habe, so will ich es nicht wieder tun. Bisschen anderes Thema, aber bringt diese Einstellung zum Ausdruck, ich beuge mich unter dein Urteil. So wie auch Hiob später sprechen wird, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat. In Kapitel 42, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und so müssen wir auch bei diesem Thema und bei jedem Thema vor Gott treten und anerkennen, er ist gerecht und wird gerecht handeln und wir werden das spätestens in der Herrlichkeit auch erkennen und verstehen können. Ja, nun habe ich mir viel Zeit genommen, um darüber zu sprechen, was unser Text nicht bedeutet. Aber weil es mir zu Herzen geht und ich denke vielen anderen auch, wollte ich darüber sprechen. Also nochmal zusammengefasst, ja, ich bin überzeugt, wir haben Grund zur Hoffnung, dass kleine Kinder gerettet werden. Und doch müssen wir auch anerkennen, dass die Schrift leider nicht uns diesen klaren Vers gibt. Ja, aber was soll der Text nun wirklich aussagen? Ich hoffe, jeder schafft es, von diesem emotionalen Thema nun trotzdem wieder die Gedanken weckt und auf unseren Text zu richten. Ich weiß, es ist schwer. Denn solcher ist das Reich Gottes. Denn Menschen, die so sind wie Kinder, die kommen in den Himmel. Nun, was wir natürlich daraus auch ableiten können, Kinder, ja, wir sollten nicht sagen, oh, erst wenn sie erwachsen sind, sollten wir sie mit diesen Ewigkeitssachen konfrontieren. Nein, also wenn die idealen Bürger im Reich Gottes sind wie Kinder, dann sollte man davon ausgehen, dass Kinder auch ideal sind, um ihm das Wort Gottes zu sagen. Und das sollten wir so früh wie möglich tun. Ja, Kinder sind uns ein Vorbild. Werdet wie die Kinder, heißt es. Aber in welcher Form? In welcher Form sind uns Kinder ein Vorbild? Ich denke, dieser Punkt ist komplex. Ich stehe hier tatsächlich nicht mit der Überzeugung, ich habe es jetzt bis ins Letzte durchdrungen, aber der Herr sagt uns wörtlich zwei Dinge, in denen wir wie Kinder werden sollen. Genau zwei. Es gibt vielleicht noch mehr Ableitungen, aber ich möchte speziell diese behandeln. Denn die meint er sicherlich. Das eine finden wir in Matthäus 18. Matthäus 18, Vers 4. Dort sagt der Herr Jesus, wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Es geht um Selbsterniedrigung, um Demut. Ja, Kinder kommen da einfach nicht drum rum. Auch jedes Kind ist ein Sünder, aber sie müssen sich unterordnen. Warum? Weil sie noch nicht selbstständig leben können. Ich weiß, in unserer heutigen Gesellschaft hat man als Kind da eher noch die Möglichkeit, sich durchzuboxen. Damals gewiss nicht. Damals wurden die Kinder auch, ja, also die Schrift lehrt uns keine antiautoritäre Erziehung. Dennoch müssen wir natürlich auch anerkennen, dass über die Jahrhunderte Kinder auch auf verkehrte Art unterjocht wurden. Aber das war auf jeden Fall das, was damals die Regel war, das Kind musste sich erniedrigen unter die Eltern. Und es muss es natürlich auch heute noch. Ein Kind muss es sich gefallen lassen, wenn es zurechtgewiesen wird. Ein Kind kann keine Befehle austeilen, im Idealfall, sondern muss Befehle befolgen. Es muss um alles bitten, weil es ja selbst noch nichts hat. Es muss Verbote akzeptieren. Es muss tun, was andere ihm sagen. Es muss akzeptieren, was seine Eltern ihm geben oder eben verbieten. Und all diese Dinge fällt unserem natürlichen Stolz extrem schwer. Aber ja, auch als Erwachsene müssen wir fähig sein, Verbote zu akzeptieren, wenn sie von einer Autorität kommen. Wir müssen auch fähig sein, uns zurechtweisen zu lassen. Wir müssen fähig sein, zu akzeptieren, dass die Dinge nicht alle nach unseren Befehlen laufen, sondern uns auch fähig sein, anderen zu fügen. Sogar danach streben, ja, wir sollen ja den anderen höher achten als uns selbst, also danach streben, eher zu sagen, komm, wir machen es, wie du willst und nicht so, wie ich will. Wir müssen, ja, also fähig sein, auch nicht immer im Mittelpunkt zu stehen, auch fähig zu sein, schweigend daneben zu stehen. Wir müssen fähig sein, unsere Ehre hinten anzustellen, um andere zu ehren. Das heißt es, sich zu erniedrigen. Das heißt es, sich zum Letzten zu machen. Und das können und müssen wir von Kindern lernen. Das ist das eine. Und das andere wird direkt in unserem Text erwähnt und steht hier natürlich auch im Zentrum. Ich lese Vers 15. Wahrlich, ich sage euch. Also wahrlich, immer die Einleitung für jetzt kommt was Wichtiges. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Also worin ist das Kind uns hier ein Vorbild? Im Annehmen einer Sache. Ein Kind hat notgedrungen nichts, bevor es nicht arbeiten geht, oder? Es hat nur das, was es zur Verfügung gestellt bekommt von den Eltern, aber es hat keinen monatlichen Lohn, wo es sagen kann, das ist meins, das habe ich verdient, damit kann ich tun, was ich will. Nein, ein kleines Kind hat nichts. Deshalb muss es alles notwendigerweise geschenkt bekommen. Es hat keine andere Wahl, wenn es etwas möchte, es kann es nicht kaufen, es muss darauf hoffen, dass es ihm jemand schenkt und es dann dankbar annehmen. Und das trifft eben auch, so wie es auf kleine Kinder im Irdischen zutrifft, so trifft es auf uns alle Erwachsene und Kinder und alle Menschen im Geistlichen zu. Wir haben vor Gott nichts. Wir haben nichts, was wir ihm geben könnten, dass er uns ewiges Leben oder sonst irgendetwas schenkt. Das heißt in Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und ich schlage noch extra den Römerbrief dazu auf. Römer 3. Römerbrief, Kapitel 3, dort lesen wir Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Wir haben nichts zu bringen. Jeder Mensch ist ein Sünder und darum dem Urteil und Gericht und der ewigen Strafe Gottes ausgeliefert. Aber er hat seinen Sohn geopfert, dass er an unserer Stelle stirbt. Und nun bietet er uns an, uns völlig frei die Vergebung der Sünden und das ewige Leben zu schenken. Und die einzige Art, es zu bekommen, ist es, dankbar im Glauben anzunehmen. Und irgendwie zu sagen, man muss sich das verdienen, deshalb spricht die Schrift auch so harsch dagegen, bedeutet zu sagen, ich bin nicht so sehr gefallen, wie die Bibel sagt. Ich habe etwas, was ich dir geben kann und das gebe ich dir. Nein, du hast nichts. Und wer das behauptet, der leugnet die Verlorenheit, aus der er gerettet werden musste, leugnet das Evangelium und verspielt damit, was er sich erkaufen will. Und doch ist es uns Menschen zu eigen, es kommt aus unserem Stolz, dass wir eben besser von uns denken, als wir sind. Und deshalb für viele die Botschaft, du musst diese und jene Gebote befolgen, dann kommst du in den Himmel, viel leichter ist anzunehmen als du kannst nichts tun, aber es wird dir geschenkt. Und interessanterweise finden wir das auch direkt im nächsten Vers in Markus 10. In Vers 17, nachdem die Situation mit den Kindern abgeschlossen ist, heißt es: Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was soll ich tun? Wie kann ich es mir verdienen? Die Kinder, die kamen mit offenen Händen, die nahm er freudig an. Und diesen Mann, ja, wir werden es noch näher betrachten, aber er redet auf eine Art mit ihm, die am Ende dazu führen wird, dass dieser Mann wieder gehen wird. Was uns Kinder über das Evangelium lehren ist, die Errettung ist allein aus Gnade durch Christus und wird in Empfang genommen allein durch den Glauben. Ja, so beginnt das Glaubensleben. Und so muss es auch weitergehen. Ja, wir nehmen so das Evangelium an, aber dann nach 10 Jahren Glaube, dann habe ich mir doch so viel erarbeitet, um so heilig geworden zu sein, um ein Standing vor Gott zu haben, oder? Und wenn nicht, dann wird mich Gott bestimmt nicht mehr annehmen, denn ich hatte doch jetzt so viele Chancen. Nein. Wir werden allein durch unverdiente Gnade gerettet und wir werden niemals über die unverdiente Gnade hinauswachsen. Und auch nach 50 Jahren in treuer Nachfolge wird ein klarsehender Gläubiger auch immer noch nur sagen können: Herr, ich habe nichts zu bringen als Schmutz und Sünde. Alle meine Werke sind mit Sünde befleckt. Allein um dessen Willen, was Christus am Kreuz getan hat, Herr, nimm mich an. So ist es und so muss es bleiben. Und wer mit einem solchen demütigen, kindlichen Glauben kommt, der darf dann auch diesen Vers 16 lesen und auch für sich beanspruchen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Er nimmt sie liebevoll an, diese Kinder und jeden, der mit diesem kindlichen Glauben zu ihm kommt. Ja, damit bin ich am Ende. Um nur noch zusammenzufassen, was haben wir durch das Evangelium über Kinder gelernt? Dass, ja, weil Jesus sich selbst zum Diener gemacht hat, auch wir uns zum Diener für alle machen müssen, auch für Kinder. Dass wir uns deshalb auch um die Bedürfnisse der Kinder sorgen müssen, dass Kinder keine unwichtigen Störfaktoren sind, sondern Geschöpfe Gottes, denen wir deshalb Wertschätzung entgegenbringen müssen und die es auch für sein Evangelium zu gewinnen gilt. Und von den Kindern haben wir über das Evangelium gelernt, dass wir genau wie Kinder in irdischen Dingen, in den geistlichen Dingen völlig mittellos und allein auf Gnade angewiesen sind, dass wir uns deshalb die Erlösung auch nicht verdienen, sondern nur im Glauben als Geschenk annehmen.